Hallo und herzlich willkommen zu unserer 26. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner.
Ja, bei Werner und mir ist gerade viel los, daher habt ihr ein wenig länger auf diese neue Folge warten müssen, aber es hat sich gelohnt, denn heute besprechen wir ein Thema, das tatsächlich jeden irgendwie beschäftigt, nämlich ja der Zusammenhang auch ein bisschen zwischen Sport und Wohlbefinden. Wir sind hier tatsächlich Corona-konform im Krankenhaus zu Gast. Das heißt, wenn ihr draußen die Flugzeuge starten hört, dann liegt das daran, dass wir die Fenster offen haben. Und das kennt ihr schon von anderen unseren Folgen, dass man da schon mal Vögelchen zwitschern hört oder sowas. Das ist so ein bisschen noch, ja, ich sag mal, Post-Covid dem Effekt geschuldet, dass wir versuchen, hier unter guten Bedingungen das aufzuzeichnen.
Und wir freuen uns, dass wir live da sein können.
Genau.
Es ist uns einfach wichtiger, und die Menschen auch zu sehen, dann ist doch gut.
Genau. Und Sport ist in der Regel gut für den Körper. Also, wenn man es nicht übertreibt, denke ich mal. Und wenn man vielleicht auch ein sportliches Ziel erreicht hat, ist man vielleicht schneller, beweglicher, ausdauernd oder kräftiger, dann gibt es auch ein gutes Gefühl. Und von da kann man schon ahnen, dass Sport vielleicht nicht nur Auswirkungen auf den Körper hat, sondern auch auf die Psyche. Und diese Frage besprechen wir heute mit Professor Dr. Cordes, dem Chefarzt der psychiatrischen Klinik der Kaiserswerther Diakonie in Düsseldorf.
Hallo, Professor Cordes.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns total, dass Sie Zeit gefunden haben, sich mit uns zu treffen für dieses Thema, weil das wissen wir auch schon lange. Sie sind irgendwo Spezialist, auch wenn es um Sport und Forschung geht.
Genau, Sie sind ja, und Sie sind natürlich auch Chefarzt hier dieser Klinik und dafür dann in dieser Funktion natürlich auch verantwortlich für das therapeutische Angebot Ihrer Klinik, natürlich auch für mögliche Sportangebote für Ihre Patientinnen und Patienten. Und Sie sind zugleich Mitautor, das haben wir recherchiert, eines wichtigen forschungsbasierten Leitfadens zum Einsatz von Sport in der Psychiatrie. Wir haben es rausgefunden. Man kann es auch runterladen, kostenlos. Und das hängen wir auf jeden Fall auch am Ende in die Shownotes, sodass unsere Zuhörer das auf jeden Fall auch lesen können. Daher gleich meine erste Frage: Was sagt denn die Forschung? Ist denn Sport in der Psychiatrie mehr als nur nice to have? Bringt es mehr als das gute Gefühl, sich wieder mal bewegt zu haben? Gibt es da harte Daten, dass es darüber hinaus auch wirklich einen nennenswerten, starken Einfluss hat?
Genau, also mir ist dieses Thema Sport ein großes Anliegen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich selbst so unsportlich bin und mich selber damit so schwer tue, Sport in mein Leben zu integrieren. Und aber gleichzeitig immer selbst merke, wenn ich dann mal Sport gemacht habe, dass mir dann mein Job als Chefarzt irgendwie leichter fällt. Und tatsächlich bin ich kein Sportwissenschaftler, das kann man nicht so sagen, aber ich habe mich immer mit dem Thema körperliche Gesundheit bei schweren psychischen Erkrankungen beschäftigt, habe Studien gemacht, auch zu Ernährungsverhalten beispielsweise von schwerstkranken Patienten, und so bin ich auch zu dem Sport gekommen und lege hier in der Klinik ganz besonders großen Wert, dass wir eine Sporttherapie etablieren, wo es wirklich um Sport auch geht, weil eben, und das war Ihre Frage, weil Sport tatsächlich eine hochwirksame Methode ist zur Behandlung auch von schweren psychischen Symptomen wie Depressionen oder auch kognitiven Einbußen bei Menschen, die an einer Schizophrenie leiden. Da gibt es inzwischen große Übersichtsarbeiten von der Cochrane Review Gruppe, die eben zeigt, dass die sportliche Betätigung von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen eine fast so große Wirksamkeit oder eine so große Wirksamkeit hat wie, das will man kaum glauben, wie eine medikamentöse Therapie oder auch wie eine psychotherapeutische Intervention. Das heißt, man muss die Psychiatrie eigentlich neu denken, was diese therapeutischen Säulen angeht. Die Sporttherapie ist eine gleichberechtigte therapeutische Säule in der Therapie schwerer psychischer Erkrankungen.
Sollte es sein, würde man dann sagen, weil wir haben ja lange, viele Jahrzehnte alle in der Psychiatrie gearbeitet. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sporttherapie unwichtig war, das hatten wir auch, aber dass man sagen kann, das ist den gleichen Stellenwert wie Psychotherapie oder medikamentöse Behandlung Da liegen wir doch, glaube ich, in der Realität noch weit entfernt in der Psychiatrie, oder?
Genau, die psychiatrischen Kliniken sind darauf eigentlich nicht so vorbereitet. Es fehlt an Sportmöglichkeiten. Häufig sind keine Sporthallen verfügbar. Interessanterweise hat die Kaiserswerther Diakonie schon vor 150 Jahren etwa eine Sporthalle, quasi die älteste Sporthalle, glaube ich, Düsseldorfs, hier aufgestellt, die aber dann von den regionalen Turnvereinen quasi bespielt wurde. Und wir jetzt quasi dieses Gebiet uns wieder zurückholen müssen, weil das einfach wichtig ist. Ne? Also ich glaube auch, dass der Stellenwert dieser Therapieform in vielen psychiatrischen Kliniken häufig nicht den Raum eingeräumt wird, wie es erforderlich wäre. Und interessanterweise bietet auch die neue Berechnung von einer Mindestausstattung der Psychiatrie nicht das ab, was ich hier quasi sage, sondern die Anzahl der Bewegungstherapeuten und Sporttherapeuten, die dort gefordert sind, sind doch noch deutlich unterrepräsentiert gegenüber anderen Berufsgruppen.
Eigentlich müsste man fast überlegen, Sport, Sie haben es ja sympathischerweise so eingeräumt, dass Sie selber gar nicht so sportlich sind. Jetzt, wir haben jetzt nicht den asketischen Chefarztvorsitz vor uns sitzen.
Beileibe nicht.
Wir sind ja auch nicht so sportlich, also wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ja. Sport, also ich in meiner psychiatrischen Versorgung habe immer gedacht, wenn die Menschen sich überhaupt schon mal bewegen, ist das gut. Mhm. Und um das nicht zu hoch zu machen, das Ziel war für mich immer Bewegung ohne Schwitzen. Das Thema. Und wenn wir jetzt aber über Sport reden, dann glaube ich, ist es mehr als Bewegung. Ich glaube, da geht es schon darum, dass man, ja, ich sag mal, vielleicht einen bestimmten Puls erreicht oder dass man vielleicht auch schwitzt dabei. Also das heißt, dass man mehr macht als ein kleiner Gartenspaziergang oder ähnliches. Oder sehe ich das falsch?
Das ist die Frage. Was ist es eigentlich? Ist es irgendwas, wo man wirklich schwitzen muss? Oder ist es so ein Erfolg? Kann auch vielleicht, keine Ahnung, Schachsport was bringen? Ein gewonnenes Schachspiel und sich geistig betätigen, könnte man sich auch vorstellen, dass das irgendwie wirksam und gut ist. Aber ich glaube, die Studien hatten meistens irgendwie dieses, so wie Andreas meint, das Schwitzen, dass das da sein muss, damit es
wirkt. Bei uns fällt das ja auch schwer. Ich stelle mir so vor, so Menschen mit Depressionen, wir kriegen es auch nicht hin. Und ich kenne ja endlos viele Menschen, sage ich mal, die sich Silvester oder zum Jahreswechsel vornehmen. Sie müssen irgendwas für ihre Gesundheit tun, sie müssen fitter werden. Die melden sich dann alle im Januar in irgendeinem Fitnessstudio an, um dann im März eigentlich vielleicht sogar noch ein schlechtes Gefühl zu haben, dass sie das doofe Abo bezahlen und nicht gegangen sind. Also das stelle ich mir, also ist es wirklich mehr als Bewegung und wie kriegen wir die Menschen motiviert dazu, dass sie dann wirklich im Gegensatz zu uns das erkennen, dass es was für ihr Wohlbefinden an Bedeutung hat, genauso wirksam ist vielleicht wie Antidepressiva oder...
Also ich glaube, dass wir die Patienten oder die Menschen mit psychischen Erkrankungen da abholen müssen, wo sie stehen. Und wichtig ist, dass Sport, das erlebe ich ja am eigenen Leib, Spaß machen muss, dass man Freude daran hat und wir reden ja hier über unterschiedliche Ziele, die wir hier verfolgen mit Sport. Also einerseits hat das eine Wirkung auf psychische Symptome, ja. Es hat auch eine Form, eine Wirkung auf das Selbstbild der Patienten. Es hat eine Stärkung des Selbstbewusstseins, der Körperwahrnehmung spielt hier eine Rolle. Und es hat natürlich auch eine gesundheitsfördernde Komponente. Wir wissen ja, dass Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen häufig besonders stark mit kardiovaskulären Risikofaktoren bedacht sind und dass es besonders wichtig ist, gerade für diese Menschen auch Vorsorge und Prävention zu schaffen. Und auch geht es dann letztendlich nachher darum, neben Prävention von zum Beispiel auch demenziellen Erkrankungen, aber auch Rezidivprophylaxe zu schaffen für Menschen mit depressiven Erkrankungen. Und in alle Richtungen hin wirkt ja Sport. Und das hat auch dann was mit der Dosis zu tun. Ne? Wie viel müssen wir Sport machen, um diese Effekte zu erzielen? Dieses positive Gefühl bei Sport, das stellt sich ja sehr schnell ein. oder dass man sich selbst bestätigt fühlt und kleine Erfolge hat, das stellt sich sehr schnell ein. Beispielsweise sind schon 15 Minuten Bewegung am Tag, senken das Sterblichkeitsrisiko um 14%. Das heißt, auch mit ganz kleinen Bewegungseinheiten erreichen wir hier schon eine deutliche Verbesserung der Lebenserwartung bei Menschen, die mit auch somatischen Erkrankungen stärker beeinträchtigt sind. Wenn es jetzt darum geht, eine Wirksamkeit auf depressive Symptome zu erreichen, die eine Wirkstärke hat wie ein Antidepressivum, dann ist es tatsächlich günstig, wenn man dreimal die Woche mindestens 30 Minuten Ausdauertraining machen würde. Das hätte dann eine Stärke, die ungefähr einer solchen antidepressiven oder psychotherapeutischen Behandlung entsprechen würde.
Also Ausdauertraining.
Ausdauertraining,
also genau. Crosstrainer oder Joggen ist damit gemeint. Oder
genau.
So Sachen, Laufband, diese Dinge. Fahrradtrainer oder sowas.
Ja, genau.
Ergometer.
Es ist aber nicht so auf eine Methode festgelegt, sondern es ist eigentlich wichtig, dass jeder individuell guckt, woran er Freude hat. Und da ist es häufig die Erfahrung, dass gerade in der Gruppe durchgeführter Sport eine motivierende Kraft hat. Denn wir haben sehr häufig das Problem, das werden Sie aus eigener Erfahrung vielleicht auch wissen, dass man dann sowas anfängt, man nimmt sich das dann vor, man schafft das dann aber gar nicht, weil einem die Struktur fehlt. Und da ist es hilfreich, sich in einer Gruppe zum Beispiel mal zu organisieren und dass man wenigstens mal einmal die Woche so einen Termin hat, wo man sich in der Gruppe trifft und mal gemeinsam Sport macht. Das hat eine sehr motivierende Wirkung. Es gab zum Beispiel, oder gibt, glaube ich, hier einen Lauftreff in Düsseldorf des Bündnis gegen Depressionen. Und da hat man sich auch gegenseitig noch gestärkt. Solche Angebote speziell für psychische Erkrankungen gibt es viel zu wenig, sondern man wird dann darauf angewiesen sein, bei den gängigen Angeboten anzudocken.
Das ist ein interessanter Faktor, weil Sie haben eben erzählt, als Sie die Vorteile aufgezählt haben, habe ich immer so gedacht, naja, und man. Die soziale Teilhabe, die fördert es auch noch. Das fehlte mir am Anfang bei der Aufzählung, weil das verbinde ich auch mit Sport, dass man es in der Regel nicht alleine macht. Also klar kann man alleine im Wald joggen, aber
Fitnessstudios macht
man aber alleine, in der Regel führt es auch zur sozialen Teilhabe. Und das, wenn das noch ein Motivationsfaktor ist, was ich mir gut vorstellen kann, erst recht, wenn es dann an einen Routinetermin gebunden ist, den man in der Woche hat oder mehreren, dann ist das wahrscheinlich auch ein guter Faktor. Und wenn es Spaß machen soll, beruhigt mich das schon. Also das, meine Sorge war so, dass ich, oder wenn es mit Bewegung beginnt, und wenn man sagt, man kann das steigern, bis halt die Wirksamkeit auch vielleicht ein gewisses Niveau erreicht hat, was andere Behandlungsarten auch haben, dann ist es ja sehr motivierend. Das finde ich, hört sich ein bisschen milder an, als dass jetzt alle Menschen, die psychisches Wohlbefinden erreichen wollen, tatsächlich zu Ausdauersportlern werden müssen.
Keinesfalls, sondern es geht wirklich darum, Freude und Spaß zu haben, am besten in der Gemeinschaft, und dadurch hat man dann viele positive Effekte zusammengebunden. Ne? Das ist wichtig, vielleicht nochmal so als Hinweis, dass eben auch biologische Effekte der Sporttherapie nachgewiesen wurden. Ne? Beispielsweise konnte man ein Wachstumsfaktor, der auf die Hirnentwicklung Einfluss nimmt, nachweisen, dass der also erhöht auftritt unter Sporttherapie. Und man konnte auch nachweisen, dass der Hippocampus, das ist der Ort, wo auch Gefühle entwickelt werden, dass der sich vergrößert hat quasi. Und dass auch beispielsweise die Aufnahme von Serotonin in Nervenwasser erhöht ist unter Sporttherapie. Das heißt, es gibt hier auch vergleichbare Mechanismen, wie wir sie auch bei Antidepressiva beispielsweise finden, die eben auch unter Sporttherapie auftreten. Und das macht nochmal deutlich, wie wirksam eigentlich diese Maßnahme ist.
Das gute Gefühl kennen ja viele, die Sport machen, das sich einstellt. Auch beim Laufen dann ab einem bestimmten Moment. Und da war schon so mein Laienwissen hat mir schon gesagt, es hat irgendwas mit Serotonin zu tun. Sie haben es erwähnt. Mhm. Also das ist tatsächlich ja auch ein Wirkmodell von Antidepressivern. Und deswegen kann man es gut biologisch auch erklären, warum das so eine Wirkung hat oder durchaus eine Wirkung hat.
Ja. Was muss man machen oder was wurde denn angewendet in diesen Studien, damit es zu diesem Serotoninausstoß oder auch zu diesen positiven biologischen Veränderungen kam? War das vor allem Ausdauersport oder könnte man das vielleicht auch mit Muskelaufbau erreichen? Oder,
du meinst was, Pumpen?
Was bewirken. Da gibt es ja bestimmt, wahrscheinlich hat man es noch nicht definitiv noch keine Evidenz, wie es wirklich ist, aber es gibt vielleicht so Vermutungen, was es sein könnte.
Also grundsätzlich wird ja empfohlen, ich habe hier ein Buch im Urlaub gelesen, Aktiv für die Psyche, Sport- und Bewegungsintervention bei psychisch erkrankten Menschen, dass ich wirklich empfehlen kann für Fachkräfte, wo das sehr, sehr ausführlich dargestellt wird. Und natürlich ist das Muskelaufbautraining auch eine ergänzende Möglichkeit, hier die Wirkung zu verstärken. Ne? Wobei aber in den Studien, die da durchgeführt wurden, also dazu werden auch noch, sagen wir mal, Flexibilitäts- und Koordinationsübungen und auch Entspannungsübungen entsprechend empfohlen, aber diese Studienlage, von der ich spreche, die geht in der Regel aus von dieser 3x30 Minuten Ausdauertraining in der Woche. Ja, und diese Effekte werden da wohl überwiegend nachgewiesen worden sein. Da fehlen dann zum Teil eben auch noch Studien zu der Frage des optimalen Mixes von bestimmten Techniken, wobei ich eben denke, dass es gut ist, wenn eine Klinik eine große Bandbreite vorhält, um einfach auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Patienten eingehen zu können. Ja. Beispielsweise bieten wir jetzt hier Kickboxen an für unsere Patienten und das findet sehr großen Zuspruch und auch gerade, was ich nicht gedacht hatte, zum Teil 80-jährige Patienten haben da großen Spaß dran, quasi sich an diesen Boxball quasi zu aktivieren. Das hat einen großen Spaßfaktor und das hat sicherlich auch so ein bisschen so eine Wirkung, dass man eben auch mal so ein bisschen seine, sagen wir mal, inneren Anspannungen rauslassen kann in so einer Therapiesitzung. Das hat also vielerlei Wirkungen sicherlich.
Finde ich gut, dass Sie das als Beispiel erwähnen. Da wäre man, glaube ich, als Letztes drauf gekommen. Und ich verbinde Kickboxen eher mit so jüngeren Männern und Frauen, sage ich mal, die irgendwie ein bisschen prollig unterwegs sind. Aber tatsächlich glaube ich, wenn ich die Gelegenheit hätte, das in einem therapeutischen Setting ausprobieren zu können, würde ich das, glaube ich, auch ausprobieren. Ich würde aber nicht auf die Idee kommen, jetzt in irgendeine Einrichtung zu gehen, wo man das tut. Wenn ich da so vorbeilaufe und durch die Glasscheibe gucke, in Mönchengladbach gibt es sowas auf dem Weg zu meinem Lieblingscafé, dann denke ich immer so, okay, also da wäre ich, glaube ich, akademischer Blumenschmuck zwischen. Das würde ich wahrscheinlich keine Viertelstunde überstehen. Ach, keine 5 Minuten. So, ja.
Aber wichtig ist, glaube ich, tatsächlich dieser Spaßfaktor. Wenn man so was Neues, Ungewöhnliches macht, kann das auch wirklich auch vielleicht Spaß machen oder Interesse hervorrufen. Vielleicht sollte man wirklich diese Punkte auch das, was Sie sagten, jetzt im Lauftreff könnte man in so Shownotes auch einstellen, dass man sozusagen da mal so ein paar Punkte hat, was man tun kann, um diesen inneren Schweinehund vielleicht zu überwinden. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Effekt. Du hast eben schon angesprochen, was bringt die Erkenntnis, dass Sport sinnvoll ist und was bringt die Erkenntnis, wenn ich weiß, dass es vielleicht wie ein Medikament wirkt, wenn ich es einfach nicht schaffe, diesen inneren Schweinehund zu überwinden.
Und letztlich nicht einnehme.
Da gehört vielleicht dazu, dass das, was Sie sagten, dass es Spaß machen soll. Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Hinweise, die man unseren Hörern geben kann, wenn die jetzt zu sagen, okay, das mache ich jetzt auch in meinem Leben, Sport ist wichtig, vielleicht haben die auch andere Ziele, denken, ja, ich muss muskulöser werden, ich müsste an Gewicht verlieren. Und wenn dann noch dazu kommt, ja, es wirkt auch wirklich positiv auf die Psyche, wenn sich viele vielleicht vornehmen, dann auch wirklich was zu tun. Aber das ist ja vielleicht auch eine Gefahr, dass man es dann vielleicht doch nicht umsetzt. Da muss man vielleicht vieles bedenken, damit die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man es dann auch wirklich macht, dass der Vorsatz umgesetzt wird.
Also ein Tipp war mit anderen zusammen.
Ja, genau.
Lokale Möglichkeiten nutzen.
Und zweiter Tipp, habe ich rausgehört, war, dass es gar nicht so sehr drauf ankommt, bevor man jetzt strikt dreimal die Woche 20 Minuten, was es sagt, was es sein muss, macht, lieber vor allem das machen, was Spaß macht.
Ja, es ist natürlich schwierig, einen Nicht-Sportler zu fragen, was man machen sollte, um Sport zu machen.
Aber immerhin, Sie haben das Buch im Urlaub gelesen. Also wir können sagen, es ist keine Werbung.
Genau.
Es ist
nicht, lag aber es ist nicht dabei, Autor dabei auf der Liege in der Sonne quasi.
Und, das können wir auch noch verlinken, das Buch, oder?
Das Buch können wir verlinken, ja. Und ich bin ein großer Anhänger der persönlichen Begleitung und Motivation. Und das ist aber zum Teil ein Ressourcenproblem, weil quasi zum Beispiel ein Personal Trainer ja nun auch sehr teuer ist. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es mal sinnvoll ist, so ein, zwei Initialsitzungen mit einem Personal Trainer mal zu machen, auch wenn das eine gewisse Investition ist. Ich selber habe das gemacht. Es war mir dann zu teuer, sage ich jetzt mal, und habe das dann aber versucht, ein bisschen selber weiterzuführen. Aber dass man überhaupt mal von jemandem auch sehr persönlich angeleitet wird, solche Übungen durchzuführen. Das, glaube ich, kann sehr hilfreich sein, um überhaupt mal diese Schwelle zu überwinden, in so einen Sportmodus hineinzukommen.
Es gab ja auch in der Corona-Pandemie vieles, was über Internet und Video gelaufen ist. Also viele Leute sind in der Corona-Pandemie, also sind natürlich viele auch unsportlich geworden und dicker geworden, haben mehr Alkohol getrunken, wie man liest. Aber es gab auch eine ganze Menge von Menschen, die dann bewusst irgendwas dagegen getan haben und die dann sich irgendwelchen Angebote auch gebucht haben. Das gibt's, glaube ich, im Internet, dass man dann sozusagen Sport machen kann, wo einer dann per Video einen Sport vormacht und man das dann sozusagen nachmacht. Und es gibt, glaube ich, auch so richtig so einen Fahrradtrainer, der ist mit so einem Video gekoppelt, sodass man dann so ein festes Aufgabengebiet hat, was einem per Internet und Video vermittelt wird.
Also
gibt's
was
da
ich
auch Daten? Haben Sie da nur schon was?
Daten, ja. Was ich jedenfalls da sehr empfehle, das auch mal so einzurichten in dem persönlichen Setting, sich eine Matte zu besorgen und zu gucken, wo in meinem Haus kann ich denn mir so ein Eckchen einrichten, wo ich regelmäßig Sport mache, wo ich vielleicht mir über den Laptop solche Videos quasi angucken kann, die ich als sehr hilfreich erlebe. Und das in seinen Arbeitsalltag oder in seinen regulären Alltag quasi zu integrieren. Ja. Und ich glaube, wir haben hier auch während der Pandemie Online-Yoga für Patienten angeboten. Und das wurde sehr dankenswert von den Patienten zum Teil angenommen. Das war allerdings dann so, dass auch eine Interaktion direkt mit den Patienten durchgeführt werden konnte. Und das wurde hier kostenlos angeboten als Projekt, das auch von der Stadt Düsseldorf mit unterstützt wurde im Rahmen der Pandemie-Situation. Aber so etwas könnte ich mir auch als sehr sinnvoll für die Zukunft vorstellen.
Und ist wahrscheinlich, und das gibt es ja auch als Kurse immer noch von Yoga-Studios, sage ich mal, auch mit direkter Interaktion. Es gibt ja nicht nur die Apps, wo man jetzt vielleicht wenigstens motiviert wird oder erinnert wird. Das ist wahrscheinlich allemal günstiger als ein Personal Trainer. Das heißt, also das kann man wahrscheinlich auch eher realisieren. Und in der Regel gibt es da auch immer so Schnupperangebote, so kenne ich das, oder so eine Testphase. Das heißt, gerade auch für Patientinnen, die das wirklich mal ausprobieren wollen, kann man da wahrscheinlich ohne finanzielles Risiko auch mal schauen, passt sowas für mich überhaupt. Und klar, das ist immer gut, wenn es dann passt, dass man das in seinem Alltag routiniert. Also, dass man vielleicht dreimal, drei Tage in der Woche sich festlegt, wo man das macht oder immer dieselbe Uhrzeit wählt, das vielleicht auch manchmal macht das Sinn, das eher vor der Arbeit zu machen als nach der Arbeit, weil man nach der Arbeit so müde ist, dann hat man vielleicht weniger Energie dafür. Da muss man halt individuell sehr genau schauen, dass man sowas in seinem Alltag integriert und routiniert. Dann fällt das einem irgendwann dann auch so leicht, fast, ich sage jetzt mal, wie vielleicht auch Zähneputzen. Das ist ein Teil von so einer Tages- oder Wochenroutine auch.
Genau, ja. Also ich fahre zum Beispiel dreimal die Woche mit dem Fahrrad hier zur Klinik von Gerresheim nach Kaiserswerth und das alleine quasi gibt mir dann doch eine gewisse Grundfitness.
Und wird mit Sicherheit die 14% Sterblichkeitsrisiko senken. Genau. Wir haben eben gelernt, dreimal die Woche Gerresheim, Kaiserswerth, erfüllt das locker.
Genau, ja.
Sehr gut. Ja, das. Aber das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, weil tatsächlich, das war ja so ein bisschen meine Sorge, dass Sport wirklich sowas ist, wo man so richtig, ja, ohne Spaß irgendwie gegen den inneren Schweinehund kämpft. Mhm. Und wenn es das nicht ist, glaube ich, dann, wenn man sich den Vorteilen bewusst macht, dass es sowas sein kann, wie dreimal die Woche vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, statt mit dem Auto oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr oder halt dreimal die Woche Yoga zu machen, wenn das für einen besser passt, eine halbe Stunde, dann ist es allemal besser, als sich nicht sportlich oder zu bewegen.
Ja, was ja wichtig ist, dass Patienten mit Depressionen beispielsweise häufig so eine Art Hilflosigkeit haben, weil sie quasi ja einerseits auf Medikamente oder auf psychologische Unterstützung angewiesen sind und mal zu erleben, dass sie auch selbst wirksam sein können, dass sie nämlich mit ihrer eigenen Aktivität die eigene Erkrankung mit quasi behandeln und auch ein Rückfallrisiko reduzieren können. Das ist doch eine ganz neue, sehr, sehr hilfreiche Komponente.
Ja.
Und deswegen ist das eine so schöne Intervention, die der Patient sehr, sehr selbstständig, ganz unabhängig von irgendwelchen Fachleuten durchführen kann.
Genau. Was mir dazu vielleicht einfällt, ein Aspekt haben wir vielleicht bislang noch gar nicht beleuchtet. Wir haben Krafttraining mal am Rande erwähnt. Wir haben so Dinge in den Alltag integrieren, wie Radfahren zum Beispiel. Wir haben vor allem dieses Ausdauertraining, so, da waren ja die Studien, ich glaube, dreimal die Woche 20 Minuten oder was habt ihr?
30 Minuten. Lauftreff
hatten wir. Lauftreff, genau. Ja. Wie ist denn so mit Dehnungsübungen oder mit so Übungen, die so gegen Schmerzen wirken sollen, weil es könnte ja auch vielleicht eine positive Wirkung haben, weil viele Menschen, die depressiv waren, in meiner eigenen beruflichen Geschichte habe ich erlebt, das fing an mit Schmerzen. Dass die sagen, ich habe einfach so viele Schmerzen. Es war immer verknüpft mit Schmerzen. Mhm. Aber es gibt ja auch Bewegungen und Übungen und Dehnübungen, die so gegen Schmerzen auch sind.
Natürlich, also beispielsweise Yoga gehört ja auch mit als Sportaktivität, dessen Wirksamkeit auch mit nachgewiesen ist, auch in verschiedenen Studien. Yoga ist ja richtig auch Tonen und Sport und sehr, sehr anstrengend. Ich habe das immer wieder mal versucht, sage ich jetzt mal, und das war absolut anstrengend und es ist aber auch, hat sehr viel mit Dehnung zu tun und dient auch dann letztendlich auch der Schmerzprophylaxe, weil einfach die Faszien gedehnt werden und deswegen denke ich, ist es eben der Mix von verschiedenen Techniken und nicht ein einseitiges Training nur in eine Richtung.
Ja. Gibt es eigentlich Kontraindikationen überhaupt? Also natürlich gibt es immer auch körperliche Kontraindikationen, die meine ich jetzt nicht. Klar, wenn man bestimmte Verletzungen hat, wird man bestimmte Bewegungen nicht machen dürfen oder wird erstmal warten müssen, bis es ausgeheilt ist.
Also spontan denke ich an Menschen mit Magersucht, wo ich denke, da gehört Sport irgendwie zum Programm, um Kalorien zu vernichten. Das ist wahrscheinlich nicht so glücklich da, oder? Also
vielleicht eine der wenigen Ausnahmen.
Oder kann man es nicht so pauschal sagen? Oder ist es eine der wenigen Ausnahmen tatsächlich, ja?
Ja, also bei Magersucht sollte es jedenfalls ein moderater Sport sein. Das hängt natürlich auch immer die Frage ab, wie ist jetzt eigentlich der BMI und wie ist der Zustand. Okay. Grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, dass Sport da nicht geeignet wäre. Das darf durchaus sein, aber es sollte nicht, wie soll ich sagen, dazu dienen, noch dünner zu werden, sage ich jetzt mal. Natürlich gibt es somatische Kontraindikationen zahlreicher Art, davon haben wir gesprochen. Und natürlich ist zum Beispiel für einen Patienten mit einer Demenz oder ein anderes Training, weil auch Unfallgefahr einfach besteht, angesagt. Oder auch bei Patienten, die jetzt hochmediziert sind beispielsweise, dass man da auch mit Fahrradfahren durchaus vorsichtig sein muss. Und als Fahrradfahrer sind Sie Teilnehmer des Verkehrs und Sie müssen einfach aufpassen. Deswegen empfehle ich in der medikamentösen Einstellung auch auf Fahrradfahren oder überhaupt Teilnahme am Verkehr quasi zu verzichten. Aber dennoch kann man sicherlich ja walken gehen, auch mit Medikation. Wir machen hier auch Aqua-Fitness-Training in den Sommermonaten, hier öffentlichen Freibad neben der Klinik. Und auch da achten wir darauf, dass Patienten, die hochdosiert mediziert sind oder eine Epilepsie haben oder irgendwie Krampfanfall gefährdet sind, dann nicht an dieser Therapie möglicherweise teilnehmen. Das wird jeweils dann vorher geprüft. Wir haben auch hier in der Klinik noch die pferdegestützte Therapie, die wir gerne ausweiten möchten zukünftig, die sich besonders eignen auch für Menschen, die Traumata haben oder starke emotional instabile Anteile haben. Da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Diese Therapie wird immer in 1:1 Betreuung durchgeführt, sodass eine Unfallgefahr da sehr gering gehalten wird. Aber auch hier müsste man sicherlich auf Kontraindikationen achten.
Schön, also wir versuchen ja immer Impulse zu geben. Das ist ja so unsere Idee mit diesem Podcast. Also ich bin jetzt
was
irgendwie,
was man selber machen kann
und da, wo man mal hindenken kann. Also ich finde, Sie haben eine Menge Impulse gegeben, wo man vielleicht auch als professioneller Anbieter von Dienstleistungen in der Klinik drüber nachdenken kann, von Aquafitness bis hin zu Online-Yoga oder Kickboxen. Das sind alles Dinge, wo man so spontan vielleicht gar nicht draufkommt. Und ich fand es jetzt sehr inspirierend, auch nochmal zu sehen, wie hilfreich und auch der Hinweis auf die Selbstwirksamkeit tatsächlich es sein kann, sich darüber Gedanken zu machen, ob das nicht ein wichtiges Behandlungsangebot oder ein Angebot auf jeden Fall erstmal ist, was man begleiten sollte. Und ich bin ganz, ganz glücklich, dass auch mein Konzept mit ab und zu mal Fahrradfahren doch als Sport gilt. Ich bin nämlich auch heute zu Werner gefahren. Wir können hier keinen Podcast aufnehmen und ich fahre mit dem Auto zu Werner. Ja. Und trotz Regen habe ich gesagt, das mache ich heute mit dem Fahrrad.
Heute bin ich mit dem Auto gekommen.
Ich bin gestern mit dem Fahrrad gefahren. Von Neckar bis nach Heidelberg.
Ja, genau. Und von daher, schön. Also freut mich, dass Sie uns eingeladen haben. Ich finde es toll, dass wir auch wirklich biologische Erklärungen bekommen haben. Viele Ideen und Anstöße. Wir werden auch das Buch verlinken. Ich habe es eben also nebenbei gesagt, Professor Cordes ist da nicht mit Autor. Also es ist keine Werbung. Es ist wirklich Ferienlektüre von ihm gewesen. Hat er uns vorher schon erzählt. Und dann kann man da auch mal reinblättern mit Buchtipp und einem Hinweis auf die Evidenz.
Hinweis auf die Evidenz ist der europäische Leitfaden, der ist kostenlos, aber er ist, glaube ich, nicht auf Deutsch.
Das ist hier auch noch ein interessanter Artikel. Ne? Ja. Das war quasi das Bundesgesundheitsblatt 2012, körperliche Aktivität und psychische Gesundheit, Mitautor Herr Langguth, den ich gut kenne. Ja. Und das finde ich, fasst dieser Artikel fast nochmal ganz gut auch zusammen. Auch gut leserlich, sage ich jetzt mal, auch für den Laien, was die Evidenz angeht. Und also diesen Artikel könnte ich auch empfehlen.
Super, den fotografiere ich gleich ab, dann packen wir den auch in die Shownotes als Quelle. Ja, herzlichen Dank.
Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht.
Vielen Dank. Das war unsere 26. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Ja, wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann hoffen wir, dass du noch in die Shownotes guckst, ein bisschen nachdenkst, vielleicht auch über dein eigenes Therapieangebot oder über deine eigene Selbstwirksamkeit. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn du ihn abonnierst. Dann verpasst du auch keine neue Folge. Tatsächlich haben wir ja jetzt auch schon mal ein bisschen größeren Abstand gehabt. Dann ploppt das automatisch auf. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir Denkanstöße mit unserem Podcast gegeben haben. Und dann sagen wir mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss. Alles Gute. Ciao.